Deutschlandfunk Kultur im Gespräch.
Und mein Gast heute ist die Autorin und Journalistin Sonja Winterberg. Herzlich willkommen, Frau Winterberg.
Dankeschön.
Sie sind eine Finnland-Schwedin. Was ist das denn genau?
Die Finnland-Schweden sind die schwedischsprachige Minorität in Finnland. Finnland ist ein zweisprachiges Land. An den Küsten haben sich vor vielen hundert Jahren die Wikinger niedergelassen. Die brachten eben Schwedisch als Sprache mit. Die Finnen selber kommen eher aus dem Landesinneren, finn-ugrischer Sprachstamm. Ja, das sind einfach die beiden Volksgruppen, sage ich mal so, in Finnland. 5% der Bevölkerung sind Finnland-Schweden.
Und ist das Finnland-Schwedisch ein anderes Schwedisch als das schwedische Schwedisch?
Genau, also das nennt man Reichsschwedisch, weil das Königreich Schweden eben das Hochschwedisch quasi hat. Das kann man sich so ähnlich vorstellen wie das Deutsch in Belgien, das Deutsch in der Schweiz, also ein bisschen Dialekt gefärbt, genau.
Sonja Winterberg ist heute im Gespräch im Deutschlandfunk Kultur. Sie ist Autorin, Filmemacherin, Journalistin und bisweilen auch Kuratorin. Und mit einer Ausstellung wollen wir beginnen, nämlich mit der Ausstellung Anja Niedringhaus, Bilderkriegerin, die zurzeit in Köln zu sehen ist. Frau Winterberg, für alle, die es nicht so ganz im Kopf haben, wer war Anja Niedringhaus?
Anja Niedringhaus war eine von mir sehr geschätzte Kollegin, Fotojournalistin, Fotografin, die seit den 90er Jahren Krieg- und Sportfotografie hauptsächlich gemacht hat und die 2014 beim Attentat in Afghanistan ums Leben kam.
Also heute genau, vor 5 Jahren.
Ja? Richtig. Und dazu kommt vielleicht auch noch, dass sie die erste deutsche Fotografin war, die einen Pulitzerpreis, praktisch den Oscar für Journalisten, bekam.
Wofür hat sie den bekommen?
Sie hat ihn bekommen für die Berichterstattung aus dem Krieg in den Städten im Irak. Das hört sich jetzt etwas kompliziert an, aber im Irakkrieg waren eben diese Häuserkämpfe, diese, ja, sag ich mal, die bewaffneten Kämpfe in den Städten sehr blutig und sie hat amerikanische Truppen dabei begleitet bei diesem, ja, schon fast Kreuzzug durch die Städte, der sehr verlustreich war, und da war sie an vorderster Front und hat eben fotografiert.
Und was würden Sie sagen, zeichnet Ihre Fotos aus, Ihre Kriegsreportagen-Fotos?
Das Interessante bei Anja Niedringhaus ist, dass sie eigentlich nicht unbedingt den Krieg selbst, sondern die Menschen im Krieg fotografiert. Und zwar tatsächlich von allen Seiten, also sprich vor allem Zivilbevölkerung, aber auch Soldaten, Kinder, Menschen, die dem Krieg quasi nicht entrinnen können. Und die begleitet sie und zeigt eben mehr das Leben der Menschen und nicht so sehr die Kämpfe. Nicht das Bum-Bum, sondern eben die auf sehr vieles Leiden und den Alltag im Krieg.
Warum haben Sie jetzt diese Ausstellung gemacht? Waren Sie eine enge Freundin von Anja Niedringhaus?
Nee, wir waren Kollegen, also ich kannte sie. Es war allerdings so, dass, als sie vor 5 Jahren starb, war das Medienecho noch sehr groß. Und sowohl im Kollegenkreis als auch in der Familie hat man dann gemerkt, dass das Interesse oder die Präsenz, die sie bis dahin auch vor allem in den Tageszeitungen weltweit hatte, schlagartig abebbte. Und ich fand das so schade, dass wir jemanden, den wir, sage ich mal, fast täglich auf den Titelseiten mit einem Foto vertreten hatten, dass die so plötzlich gar nicht mehr existiert. Also nicht nur physisch, also nicht als Mensch nicht mehr präsent ist, sondern auch das Werk so vergessen wird. Und das relativ schnell. Nun sind wir in einer schnelllebigen Zeit, insbesondere in den Medien. Aber es gibt schon, finde ich, sehr bemerkenswerte Aufnahmen von ihr. Und dieses Vermächtnis, ja, sage ich mal, ins allgemeine Kulturgedächtnis zurückzuholen, das war mir ein großes Anliegen.
Gibt es so eine eigene Niedringhaus-Handschrift, würden Sie sagen?
Ja, also ich denke zum einen, auch das zieht sich tatsächlich über die fast 25 Jahre, die sie in Krisengebieten gearbeitet hat, ist ein gewisser Humor. Also sie hat eine sehr scharfsinnige Beobachtungsgabe für Momente, in denen Menschen ja fast unausweichlich in einer komischen Situation sind, in einer lustigen Situation. Wir haben, sage ich mal, gestandene Soldaten, die sich von einem Damenspiegel rasieren. Wir haben Soldaten, die Beine baumeln lassen, wie wenn sie irgendwie so kleine Jungs wären. Wir haben ja Kinder, die Soldaten irgendwie ja so ein bisschen hänseln. Also so ganz viele Situationen, die einfach auch zum Schmunzeln einladen und die uns ein bisschen die Menschlichkeit zeigen.
Wie haben Sie denn jetzt die Bilder ausgewählt? Haben Sie so thematisch, Krieg, Sport haben Sie genannt? Ich glaube, ein paar Porträts hat sie auch gemacht.
Ja, also wir haben uns die 25 Jahre angeschaut und ich habe mir überlegt, was waren die Orte, an denen sie hauptsächlich tätig war. Wir haben danach, also zusammen auch mit dem Museum, überlegt, dass wir im Prinzip die drei großen Schauplätze, in denen sie langjährig unterwegs war, nämlich den Balkan, Irak und Afghanistan, zeigen wollen, die, sag ich mal, so das Hauptwerk. Wir zeigen Porträts und wir zeigen Sportaufnahmen. Fast die Hälfte der Aufnahmen von Anja Niedringhaus in den Datenbanken der Bildagenturen, für die sie gearbeitet hat, fast die Hälfte davon sind Sportfotografien.
Das ist ja ein interessanter Kontrast.
Ja, ein ganz interessanter Kontrast, also aber Wimbledon auch Kampf. Und ja, Wimbledon, Olympiaden, Weltmeisterschaften in der Leichtathletik. Und beides hat natürlich auch mit Kampf, mit Wettkampf zu tun. Sie war sehr ehrgeizig und sie hat auch gerne diesen Ehrgeiz bei anderen Menschen, die in entscheidenden Sekunden oder auch Tausendstelsekunden dargestellt. Und aus dieser Breite haben wir dann ausgewählt, zum Beispiel Fotos, die auf vielen Titelblättern waren. Also wir haben tatsächlich auch Vitrinen, in denen wir dann 10, 15 Zeitungen präsentieren, wo wir sagen, so innerhalb von 2, 3 Tagen war ein Bild zum Beispiel in Kuwait, in Italien, in China, überall auf der Titelseite. Also in ganz unterschiedlichen Kulturen schafft sie es, mit einem Bild die wichtigste Nachricht des Tages einzufangen.
Der Titel der Ausstellung ist ja ein bisschen irritierend, finde ich. Bilderkriegerin?
Also sie selber hat sich nie als Kriegsfotografin verstanden. Sie hat immer gesagt, ich bin Fotografin zuerst. Und das war eigentlich ihre Hauptcharakterisierung ihrer Arbeit. Und Bilderkrieger steht dazu natürlich sehr im Kontrast. Aber ich möchte dazu eigentlich einladen, sich diesem Diskurs zu stellen. Also dem Krieg der Bilder. Viele sprechen ja auch von einer Bilderflut. Es gab Anfang der 2000er einen Diskurs, der sehr stark sich damit auseinandersetzte, was machen diese Bilder mit uns, die wir aus Kriegen sehen. Es gab das Essay von Susan Sontag, Das Leid anderer betrachten. Darüber habe ich auch mit Anja gesprochen. Und das war schon für, ich glaube, nicht nur für sie und für mich und für Kollegen ein Thema. Es ging ja wirklich auch in gesellschaftliche Gespräche mit Fragen, darf man Krieg in Farbe zeigen? Darf man Blut zeigen? Darf man Tote zeigen? Wir haben das jetzt auch wieder gehabt 2015 mit der Flüchtlingskatastrophe, ein totes Kind am Strand liegend. Und das war einfach immer wieder Gespräch. Und ich glaube, es ist wichtig, dass man sich tatsächlich damit auseinandersetzt, was machen diese Bilder mit uns? Also mit denen, die die Bilder aufnehmen, aber auch mit denen, die sie veröffentlichen und die sie rezipieren.
Und für alle, die jetzt neugierig geworden sind auf die Bilder von Anja Niedringhaus, die Ausstellung Anja Niedringhaus Bilderkriegerin läuft im Käthe-Kollwitz-Museum Köln noch bis zum 30. Juni. Sie hören Deutschlandfunk Kultur. Ich spreche mit Sonja Winterberg, die vor ein paar Jahren einiges Aufsehen erregte mit ihrem Buch Wir sind die Wolfskinder, verlassen in Ostpreußen. Ostpreußen, Frau Winterberg, das klingt ja nach einer sehr fernen Vergangenheit. Wer sind denn die Wolfskinder?
Die Wolfskinder waren Kinder, die im Zweiten Weltkrieg, Ende des Zweiten Weltkriegs in Ostpreußen, also sprich vor allem Königsberg, nordöstliches Polen, verloren gegangen sind. Und zwar zum einen, weil die Eltern, vor allem die Mütter, manchmal auch die Großeltern auf der Flucht waren und sie oft viele Kinder hatten, dann ein Kind von der Kutsche fiel oder vom Dreck fiel, nicht rechtzeitig mit auf den Zug kam. Die Mutter ist vielleicht verhungert und das Kind ist allein zurückgeblieben. Also es gab ganz unterschiedliche Schicksale, aber im Wesentlichen waren es eben Kinder allein zurückgelassen in einem Gebiet, aus dem Menschen flohen und die dann auf sich allein gestellt waren, die erstmal in der Natur versucht haben zu überleben und von denen dann viele nach Litauen gekommen sind, geflohen sind, weil das das Land war, von dem es sich herumgesprochen hatte, dass es da Milch und Honig gibt quasi oder Milch und Kuchen, haben sie dann auch gesagt.
Ja, man muss auch wissen, also das nördliche Ostpreußen grenzte ja an Litauen und dann kam die Rote Armee. Und vor der sind die Kinder auch geflohen?
Ja, oder? Also die Rote Armee hatte damals auch keinen Unterschied gemacht, ob Kinder oder Erwachsene. Also die Deutschen, die noch waren, da gibt es ja auch viele andere Geschichten, wurden vergewaltigt, wurden oft auch getötet. Und also, da wurden auch diese Kinder Angst und sind auch also davor weggelaufen und haben sich versteckt.
Also im Grunde genommen, was wir heute ein bisschen bürokratischer, minderjährige, unbegleitete Flüchtlinge
genau
nennen.
Ja.
Wie sind Sie denn auf diese Wolfskinder aufmerksam geworden?
Mein Mann und ich haben ein Buch gemacht 2009. Es war ein Begleitbuch zu einer Serie, die Kriegskinder. Da ging es darum, dass wir mit einem größeren Team Kriegskinder in ganz Europa interviewt hatten, die ihre Kindheit im Zweiten Weltkrieg erlebt hatten. Das waren englische Kinder, französische Kinder, deutsche, jüdische, polnische, muss ich gerade überlegen, litauische und russische, sowjetrussische Kinder gewesen. Natürlich jetzt alte Menschen, 2009, natürlich dann schon im fortgeschrittenen Alter, eher so, sag ich mal, unsere Großelterngeneration. Und die erzählten uns, was sie als Kinder im Krieg erlebt hatten. Und das Interessante war, dass es eben sehr viele gemeinsame Themen gab. Also zum Beispiel Schule im Krieg, Spielen im Krieg, Gottesvorstellung, wie sind sie erzogen worden, Geschwister, der Vater im Krieg, also so ganz unterschiedliche Themen. Und eine Geschichte, die mich besonders berührt hat, war von einem sogenannten Wolfskind oder der sich selbst als Wolfskind bezeichnete. Ein Mann, der seine Mutter verloren hatte, als sie verhungerte, weil sie ihm immer seine Essensration abgegeben hat. Und der, weil er so klein war, nur seinen Vornamen wusste und von seinem Vater dann nach dem Krieg gefunden worden war. Und die Geschichte, die er erzählte, hatte mich damals so angerührt, dass ich dachte, ich hatte noch nie davon gehört und dachte so, es muss doch irgendwie also mehr dazu geben, und habe dann festgestellt, dass es eigentlich nur von einer Historikerin eine Publikation dazu gab, und machte mich dann auf die Suche nach noch mehr Wolfskindern.
Haben die sich Ihnen dann leicht anvertraut?
Also es war erstaunlich.
Das sind ja heute sehr, sehr hochbetagte Menschen.
Genau. Also es war anfangs nicht so einfach, diese Menschen zu finden. Es stellte sich dann eben raus, dass doch eine ganze Reihe noch in Litauen lebte. Das waren damals noch knapp 80 Personen, die zu diesem Kreis derer gehörten, die dann auch hinterm Eisernen Vorhang zurückgeblieben waren. Ursprünglich waren über 20.000 Kinder in Litauen gewesen oder dahin geflohen. Und dann gab es eben Kindertransporte zurück in die DDR und dann auch nach Westdeutschland, die sie Ende der 40er, Anfang der 50er Jahre zurückgeholt haben. Aber eben nicht alle. Es gab auch Kinder, die Angst hatten zum Beispiel, dass es in die falsche Richtung geht, dass es Richtung Sibirien geht. Es gab Bauern, die die Kinder versteckt haben, weil sie auch den staatlichen Behörden nicht trauten. Und so gab es eben eine ganze Reihe, die dann doch in Litauen geblieben sind, da ihr Leben verbracht haben, immer das Gefühl hatten, Deutsche zu sein, oft ihre deutschen Namen kannten, aber kein Deutsch mehr sprachen. Und als ich dann die ersten getroffen habe, ja, die haben sich relativ leicht anvertraut, weil viele von denen sagten, sie hatten ihre Geschichte noch nie erzählt, und jetzt so gegen Ende ihres Lebens war es ihnen tatsächlich ein Anliegen, das, was sie erlebt hatten, auch loszuwerden.
Die deutsche Öffentlichkeit hat sich ja erst ziemlich spät mit diesem Thema beschäftigt. Sie haben es ja gerade angedeutet. Was meinen Sie, woran liegt das?
Na, ich glaube, das eine ist natürlich, dass wir uns sehr schwer getan haben, überhaupt mit schmerzhaften Erfahrungen, Kriegsfolgen uns zu beschäftigen. Also ich glaube, das geht fast noch bis in die heutige Zeit, dass ein Volk wie die Deutschen, das dann doch eine, sag ich mal, eine Tätervergangenheit hat, ja nicht gleichzeitig Täter sein konnte und selbst Schmerz erleiden oder sich darüber beklagen durfte. Und das andere scheint mir, dass es so was Preußisches gibt, wo man so ein bisschen die Zähne zusammenbeißt und über die Dinge, die nicht so angenehm sind, auch nicht so gerne spricht. Also ich glaube, da kommen viele Dinge zusammen. Und nicht zuletzt natürlich, dass die Wolfskinder, über die ich jetzt da geschrieben habe, die in Litauen zurückgeblieben sind, hinter dem Eisernen Vorhang lebten. Also da war auch der Zugang nicht so leicht. Manche haben durch das Rote Kreuz ja Verwandtschaft gefunden, auch schon in den 70er, 80er Jahren. Da kamen dann aber so kuriose Dinge raus, wie dass die kaum Deutsch sprachen in Litauen. Oder zum Beispiel in der DDR Schwestern fanden, die zwar Deutsch sprachen, aber die einzige gemeinsame Sprache, auf der sie sich beide verständigen konnten, war dann Russisch. Das heißt, dann haben sie sich auf Russisch eben zum Beispiel Briefe geschrieben. Und ich denke, das sind viele Dinge, die einfach tatsächlich über die Zeit so ein Stück weit verloren gegangen sind.
Ich habe gedacht, vielleicht musste auch tatsächlich erst die Enkelgeneration kommen, um eben auch so diesen Punkt, den Sie gerade nannten, also die Deutschen waren die Täter, die Verbrecher, und trotzdem gab es ja auch viele, die schwer gelitten haben. Also um das auch in den Blick nehmen zu können, das konnten die 68er noch nicht.
Also das ist sicher ein Thema, das ist überhaupt in der Kriegsfolgenforschung ein Thema, dass es oft eine Generation übersprungen wird, manchmal auch zwei, bis quasi so eine Anschauen dessen, was da passiert ist, wirklich ist, weil es eben natürlich davor auch schmerzhaft ist oder die Menschen ganz existenzielle Sorgen haben.
Also Sie haben dieses Buch gemacht, Sie haben auch einen Film darüber gemacht, auch eine Ausstellung, Wolfskinder. Und Sie haben es vorhin erwähnt, Frau Winterberg, ein anderes Ihrer Bücher heißt eben Kriegskinder, Erinnerungen einer Generation. Dann gibt es noch Besatzungskinder, die vergessene Generation nach 1945 oder auch Kleine Hände im großen Krieg, Kinderschicksale im Ersten Weltkrieg. Kinder und Krieg, das scheint Ihr Thema zu sein.
Ja, manchmal ergibt sich das ja so, dass dann ein Thema aus dem anderen erwächst. Und ähnlich war es eben zum Beispiel bei den kleinen Händen im großen Krieg, der Erste Weltkrieg, der eben in Frankreich und Großbritannien als der große Krieg bezeichnet wird. Man macht sich oft nicht klar, dass die Kinder im Ersten Weltkrieg die Erwachsenen des Zweiten Weltkriegs waren. Und daraus ergibt sich natürlich auch viel, das, was man im Ersten Weltkrieg, sage ich mal so, als Kind gelernt hat, das dann selber nochmal eventuell auch vielleicht auszuagieren oder Gefühle, die es im Ersten Weltkrieg gab, die dann da zur Blüte kommen, wie auch immer die dann aussieht. Das ist sicher ein Thema für mich gewesen. Ich habe mich auch lange damit beschäftigt, wie Kindheit im Krieg überhaupt funktioniert. Und das Interessante am Ersten Weltkrieg war eben, dass es erstmals Zeugnisse aus aller Welt gab, tatsächlich von Kindern, weil es eine Zeit war, in der die Alphabetisierung überall gerade in vollem Gang war. Ne? Also Kinder, egal ob sie im Osmanischen Reich lebten oder in Australien oder in China, alle lernten lesen und schreiben. Und dadurch haben wir eben auch Zeugnisse überliefert, sprich Tagebücher, Bücher, Briefe, die uns erzählen, wie haben Kinder diese Zeit erlebt.
Aber bei den Wolfskindern zumindest haben sie sich ja auch nicht nur damit beschäftigt, wie haben die als Kinder diese Zeit erlebt, sondern ja auch die Folgen für das gesamte Leben.
Das war da natürlich besonders schmerzhaft oder schwierig für die, weil sie eben in der Regel zum Beispiel nicht in die Schule gegangen sind. Also das heißt, sie sind selbst jetzt noch im hohen Alter Analphabeten, hatten es unglaublich schwer, überhaupt Arbeit zu finden. Wir haben einige Wolfskinder getroffen, die beispielsweise auf die Steuerkarten oder sozusagen unter dem Namen der Familie, in der sie gelebt haben, gearbeitet haben, zum Beispiel sich dadurch keine eigene Rente erarbeitet haben. Das sind natürlich alles Schicksale, die können wir uns kaum vorstellen und die dann, sag ich mal, jetzt auch hochbetagt, also in einer Armut gelebt haben, die, sag ich mal, schon gar nicht mehr nach Europa gehört, für meine Begriffe.
Die Autorin und Journalistin Sonja Winterberg hat sich ausführlich mit den Erlebnissen von Kindern in Kriegszeiten beschäftigt. Sie hat gerade eine Ausstellung mit Bildern der Kriegsfotografin Anja Niedringhaus kuratiert. Und Frau Winterberg, habe ich erfahren, Sie interessieren sich für Hinrichtungsorte.
Oh, ja, das ist richtig. Das hört sich auch etwas makaber an. Ich habe tatsächlich meine Magisterarbeit vor vielen Jahren über Hinrichtungsgebiete in Bürgerkriegsländern geschrieben oder in Gebieten, in denen der Bürgerkrieg herrscht. Da ist es so, dass häufig Hinrichtungen ja einen ritualisierenden Charakter haben, dass die an öffentlichen Orten durchgeführt wurden oder werden, die dann nach dem Krieg wieder umgewidmet werden. Also dass zum Beispiel in Kabul gibt es ein ehemaliges Schwimmzentrum, das zwar nie in Gebrauch genommen wurde. Da haben die Sowjets auf einem Hügel, wollten sie einen olympischen Schwimmstützpunkt errichten. Und das wurde dann von unterschiedlichen Parteien in den Kriegen zwischen 1979 und 2001 eben zum Beispiel als Hinrichtungsort genutzt. Später dann haben Kinder da das als Planschbecken genutzt, während man eben noch auf der, sag ich mal, Höhe der Augen oder der Köpfe der Erwachsenen eben noch die Einschusslöcher sah. Ähnlich in Beirut hat man auf einem Platz, auf dem Hinrichtungen geschahen, dann darunter eine Diskothek errichtet. Also es gibt so diese Umwidmungen, das, was Menschen eigentlich mit einem Ort verbinden und was sie daraus machen, das fand ich spannend.
Also man könnte ja auch ganz banal, wie auch zutreffend sagen, ja, das Leben geht weiter. Also was interessiert Sie daran?
Ja, ich frage mich eben, wie Menschen damit fertig werden. Ist es ein Vergessen? Ist es ein Verdrängen? Sozusagen, was passiert damit? Ne? Was macht es mit den Menschen, die damit jeden Tag leben? Das beschäftigt mich schon sehr, weil ich eben auch merke, dass in unterschiedlichen Kulturen unterschiedlich damit umgegangen wird. Es gibt natürlich immer schon Orte, sag ich mal Gedenkorte, die Menschen haben das dann unterschiedlich genannt, aber die gab es ja auch früher schon. Aber wie wird Krieg dargestellt? Wie wird nach einem Krieg mit bestimmten Orten umgegangen? Ja, keine Gesellschaft ist eben frei von Konflikten. Und dieser Umgang damit und was wir daraus lernen können, das scheint mir einfach noch nicht so weit erforscht. Oder es scheint was zu sein, was einfach, ja, wo es noch viel zu lernen gibt, auf jeden Fall.
Sie selbst haben ja meines Wissens zumindest als Kind keinen Krieg erlebt. Sie sind Jahrgang 1970 und in Finnland aufgewachsen und sprechen Deutsch wie eine Muttersprachlerin. Was verbirgt sich dahinter für ein Elternhaus?
Ja, also ich bin mehrsprachig aufgewachsen. Das, glaube ich, ist jetzt für meine Generation gar nicht mehr so ungewöhnlich. Ich komme aus einer Familie, die stark geprägt war vom Zweiten Weltkrieg. Mein Großvater väterlicherseits war in Theresienstadt interniert, hat es überlebt, aber die Familie und die Familiengeschichte, ja, war bis in meine Generation sehr stark beeinflusst davon. Und es hat sicher auch damit zu tun, dass, weshalb ich mich bis heute damit beschäftige, dass das eben ja in der Familie Zerwürfnisse mit sich brachte, dass es zu Scheidung führte, dass es sehr viel Auseinandersetzung auch mit Gewalterfahrung einfach gab. Und ja, ich denke, erst so in meiner Generation sich überhaupt jemand oder ich in Besonderen damit auseinandergesetzt hat und nicht nur gesagt hat, es ist so, sondern auch gefragt hat, warum ist es so?
Waren Sie wahrscheinlich die Erste, die sich getraut hat?
Offensichtlich, ja.
Das sind ja dann die Enkel meist, die sagen, warum ist es so? Mhm. Und nochmal zu dem Deutschen, Sie haben einen deutschen Vater, glaube ich.
Ne? Genau.
Ja. Und eine finnland-schwedische Mutter. Und dann haben Sie nach dem Abitur Finnland verlassen, das schöne Finnland, und sind nach Deutschland gegangen. Warum? Was hatten Sie damals für Erwartungen?
Ja, das war zum einen, also wie es dann oft so ist in der Jugend, eine Jugendliebe, also ein Freund, der damals in Freiburg studierte. Dann kam aber sicher auch dazu, wollte Philosophie studieren, hatte mir erst überlegt, ich möchte es an einer der deutschen philosophischen Universitäten, Tübingen oder Jena, studieren und bin dann aber der Liebe wegen erstmal nach Freiburg. Und
wie haben Sie denn damals, das muss dann so um 1990 rum gewesen sein, wie haben Sie denn damals Deutschland erlebt?
Ja, vielleicht nicht viel anders als auch heute. Ich tue mir sehr schwer mit Deutschland. Das ist natürlich schwer zu fassen, also ohne dass man dazu sehr verallgemeinert. Ich sehe halt immer wieder, ja, ich sage mal, Charakterzüge oder Eigenschaften in der Gesellschaft bei Menschen, mit denen ich mir schwer tue. Also ich weiß noch, im Studium zum Beispiel war das so ein Moment, wir wohnten zur Untermiete mit einer Freundin und da war gerade der grüne Punkt und der gelbe Sack. Also es wurde die Mülltrennung eingeführt und dann haben also die Nachbarn tatsächlich unseren Müllsack immer wieder geöffnet, um rauszufinden, ob wir den auch richtig sortiert hatten. Das war ein Kuriosum, über das ich nicht hinwegkam. Dann die Eltern meines Freundes kamen nicht drüber hinweg, dass ich die Butter nicht ins Butterfach sortierte, sondern irgendwo in den Kühlschrank gestellt hatte. Und da wurde dann aber ein unglaublich großes Ereignis draus gemacht. Also wo das halbe Frühstück darüber gesprochen wurde. Nein, also dass man die Butter woanders als ins Butterfach legen kann. Das sind so Dinge, da würde man anderswo vielleicht kein Wort drüber verlieren.
Das finden Sie deutsch. Also
schon.
Ja, gerade waren wir noch gedanklich in Finnland hier im Deutschlandfunk Kultur. Jetzt reisen wir mit der Autorin Sonja Winterberg in einen ganz anderen Kulturkreis, nämlich nach Afghanistan. Das ist ein Land, was Ihnen, wie ja auch Anja Niedringhaus, über die wir eingangs sprachen, am Herzen liegt. Und wenn ich das richtig verstanden habe, hat bei Ihnen ein gewisser Otto daran einen großen Anteil.
Ja, dieser Otto war mein Onkel, der Ingenieur war und der in den 70er Jahren viel in dieser Region unterwegs war und der mir dann immer sehr blumig schilderte, was er wieder erlebt hatte. Und also Geschichten aus Tausend in einer Nacht würde es gar nicht richtig beschreiben. Es waren wirklich oft Landschaftsschilderungen, Schilderungen von Menschen, denen er begegnet war. Ja, der hatte in mir dann so eine Sehnsucht geweckt, dass ich da auch gerne mal hin möchte. Und das war natürlich dann über viele Jahre überhaupt nicht möglich. Und als es dann möglich war, habe ich dann auch so die erstbeste Gelegenheit ergriffen. Und ja, bis heute, jedes Mal, wenn ich da bin, muss ich tatsächlich an ihn denken. Er ist inzwischen verstorben, aber seine Frau lebt noch. Und das ist immer sehr schön, wenn ich ihr dann erzählen kann, was ich erlebt habe oder ihr auch Dinge mitbringen kann. Und ja, eine große Verbundenheit.
Wann waren Sie denn das erste Mal in Afghanistan?
Das erste Mal 2002, also nach den Taliban, ne? Nach dem Sturz der Taliban, war das so, dass 2001 ja im Prinzip amerikanische Truppen, dann später die ISAF-Truppen ja nach Afghanistan kamen und eigentlich ein Land, was komplett am Boden lag, wieder versucht mit aufzubauen. Ich war jetzt gerade im letzten Herbst wieder da. Jetzt sieht man den Fortschritt, auch wenn gerade so die Wirtschaft aktuell wieder nicht am Boden liegt, aber doch sehr langsam wächst und auch die Taliban leider wieder auf dem Vormarsch sind. Aber es ist schon so, dass ja, man sieht nicht mehr den Krieg, den man anfangs noch gesehen hat, also die völlig zerstörten Häuser, die Ruinen, die kaputten Fahrzeuge, die Panzerruinen, also diese ganzen Dinge, die, sage ich mal, am Anfang doch das Stadtbild beherrschten, das hat sich sehr verändert.
Ich versuche mir das gerade vorzustellen. Sie kannten, als Sie damals nach Afghanistan reisten, ja schon eine ganze Reihe von Ländern, also Finnland und Deutschland, aber auch Belgien, da hatten Sie mal gelebt, und in den USA, und dann waren Sie in Afghanistan. Das ist ja ganz anders.
Naja, ich war ja auch schon also in anderen Regionen der Welt unterwegs und auch viel in Drittweltländern. Also ich bin das erste Mal in Afghanistan im Winter gewesen. Das war sicher auch nochmal eine besondere Situation, weil es eben, also es gab keine Heizung, sondern man hat halt mit so kleinen Kanonenöfen in Zimmern geheizt. Man hat sich vorwiegend, sage ich mal, so von Tee und einfachem Brot, so Naanbrot ernährt. Also das war sicher eine andere Welt, aber das, was, glaube ich, Anja Niedringhaus und auch mich fasziniert hat oder bis heute fasziniert, ist tatsächlich, dass diese Einfachheit der Menschen sie eben auch sehr authentisch macht. Also, dass man wenig ja so erlebt, was, sage ich mal, oberflächlich ist. Das hört sich jetzt sehr vereinfachend, sehr holzschnittartig an, aber...
Was meinen Sie jetzt mit Einfachheit der Menschen? Armut?
Ja, Armut, aber nicht in einem geistigen Sinne, sondern tatsächlich in einem materiellen Sinne. Also sie mögen vielleicht materiell nicht viel haben, aber sie sind unglaublich großherzig, teilen, was sie haben, teilen Geschichten, teilen ihr Bett. Anja beschrieb das oft, wie sie irgendwo also abseits der Städte unterwegs war und wildfremde Menschen sie einluden, eben bei ihnen zu übernachten. Und die kennen uns ja nicht. Ja, wir sprechen nicht ihre Sprache. Wir sind in der Regel eben Frauen, die da in einer sehr stark patriarchalen Gesellschaft unterwegs sind. Und trotzdem begegnet man uns mit einer großen Offenheit, mit einer unglaublichen Gastfreundschaft. Da könnten wir uns noch viel dran abschneiden. Also das ist immer wieder beeindruckend.
Afghanistan wird ja eben seit Jahrzehnten von Krieg und kriegerischen Auseinandersetzungen gebeutelt. Vielleicht finden Sie da ja auch Frau Winterberg, da jetzt auch einen Anknüpfungspunkt, weil Sie sich ja eben gerade so viel mit Krieg und Kriegsfolgen beschäftigen.
Naja gut, ich habe da schon auch einiges gearbeitet oder angefangen ursprünglich mit so Resettlement-Programmen der Vereinten Nationen. Ich habe da Menschen begleitet beim Wiederaufbau ihrer Dörfer, also die im Exil gewesen waren im Iran oder in Pakistan und dann eben zurück in ihre Dörfer fanden. Es ist genauso jetzt mit dem aktuellen Projekt, wo wir über die Arbeit von Anja Niedringhaus in Afghanistan arbeiten, da filmen, Menschen interviewen. Das sind natürlich im weitesten Sinn auch Kriegsfolgen, mit denen wir uns beschäftigen.
Und es gibt ja auch noch etwas kuriosere Kriegsspuren, nämlich Sie haben darüber mal einen Aufsatz geschrieben und ich war zufällig mal in einer Ausstellung mit Kriegsteppichen aus Afghanistan.
Genau, also Kriegsteppiche sind auch ein ganz spannendes Kapitel der afghanischen Geschichte, weil es eben in dieser Kultur die Tradierung der Geschichte natürlich einerseits über mündliche Überlieferung läuft, aber eben auch über Teppiche. Also die Geschichten, auch Märchen, wurden immer auch in Teppiche verarbeitet und so eben auch ab 1979 mit dem Einmarsch der Sowjets in Afghanistan der Krieg. Und man findet da also kuriose Motive wie Handgranaten, wie Granatwerfer, wie Panzer, wie verschiedene
Kampfflugzeuge,
Helikopter, also alles Dinge, die man eigentlich, sage ich mal, jetzt nicht auf einem Teppich erwarten würde. Und das verändert sich aber tatsächlich im Laufe der Zeit. Und dann ab 2001 hat man dann auch zum Beispiel das World Trade Center als Motiv gesehen, die einstürzenden Türme, Flugzeuge, die da hineinfliegen und dann eben die Folgen davon, nämlich der Krieg in Afghanistan. Das finde ich hoch faszinierend. Und jetzt sind wir eben in einer Zeit, wo dieser Krieg oder diese Auseinandersetzung langsam abebbt. Und die Frage ist, was kommt da so als nächstes? Also die moderne Darstellung auf diesen Teppichen sind halt auch eine Form der Verarbeitung.
Es sind ja handgeknüpfte Teppiche, soweit
genau,
ich weiß. Und ja, das ist ja so eine interessante Mischung, weil es sind diese traditionellen, so wie soll ich mal sagen, etwas floralen Muster sind ja trotzdem weiterhin.
Genau, die Ornamente bleibt zum Teil, auch
genau,
in den Rändern und so.
Und dann schwarz und fetter Panzer fährt
genau
dann dadurch.
Und dann hat man eben oft auch so, also sag ich mal, Schreibfehler drin. Also wir haben jetzt einen Teppich gerade neulich gesehen, der, da stand dann eben nicht Afghanistan, sondern stand eben nur Afghanistan. Dann spiegelverkehrt, wenn zum Beispiel die Vorlage eben spiegelverkehrt war, dann wird die eben spiegelverkehrt übernommen, wo man dann auch merkt, dass die das knüpfen, nicht unbedingt wissen, was sie da tatsächlich geschrieben knüpfen.
Haben Sie so einen Teppich zu Hause, Frau Winterberg?
Mehrere.
Sonja Winterberg ist noch für ein paar Minütchen hier im Deutschlandfunk Kultur. Frau Winterberg, Sie leben in Dresden, aber Sie haben uns schon verraten, dass Sie dann nicht mehr lange bleiben werden. Wo zieht es Sie hin?
Ja, mein Mann und ich, wir werden im Sommer nach Kanada ziehen und haben uns in Halifax an der Nordostküste ja so ein lauschiges Plätzchen gesucht, wo wir einfach weiterarbeiten wollen.
Und warum?
Ja, die Nähe zum Meer. Also ich bin ja immer am Meer groß geworden. Mein Mann ist sehr fasziniert vom Meer und er möchte gerne einen Schreibtisch haben mit Blick auf den Ozean. Jetzt ist unsere große Tochter fast aus dem Haus und das ist so der nächste Lebensabschnitt.
Und werden Sie Ihren Themen treu bleiben?
Auf jeden Fall. Also die Thematik, ob es nun Krieg und Kriegsfolgen sind oder ob es Traumata sind, die begleitet einen sowieso. Also das ist auch da wieder, glaube ich, relativ egal, wo man ist. Es gibt auch jetzt natürlich durch die weltweiten Flüchtlingsströme, sage ich mal, auch in Kanada Menschen, die Kriegserfahrung mitbringen. Also ich glaube, das wird mir leider dieses Thema nicht so schnell ausgehen und da werde ich noch einiges zu tun haben.
Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch, für Ihre Zeit, Frau Winterberg.
Sehr gerne, Dankeschön.